Wir wollen dann die Verse 17 bis 32 lesen aus Johannes 11. Wir haben ja heute Morgen mit Vers 16 abgeschlossen. Und in Vers 17 heißt es: Als Jesus dann nach Bethanien kam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit davon entfernt. Daher waren viele der Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Martha sagte dann zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Nun weiß ich aber auch, dass Gott dir alles geben wird, was du von Gott erbitten magst. Jesus erwiderte ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Da sagte Martha zu ihm: Ich weiß, dass er in der Auferstehung am letzten Tag auferstehen wird. Jesus entgegnet ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit keinesfalls sterben. Glaubst du dies? Sie antwortete ihm: Ja, Herr, ich habe den Glauben, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Als er dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihrer Schwester Mirjam heimlich zu: Der Lehrer ist hier, er ruft dich. Als jene das hörte, erhob sie sich schnell und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wohin Martha ihm entgegengegangen war. Als die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, nun gewahrten, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, in der Meinung, dass sie zum Grab gehe, um dort zu weinen. Als Maria nun dorthin kam, wo Jesus war und ihn gewahrte, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag dir ins Herz blicken dürfen. In das, was dich im Innersten bewegt. So wie du dich in deinem Sohn am Kreuz geoffenbart hast als Gott der Liebe, Gott des Erbarmens, der Gnade, der Güte und der Huld. Ein Gott, der sich herabneigt, ein Gott, der herabkommt, ein Gott, der rettet. Ein Gott, der Vater sein will. Und so danken wir dir, dass viele von uns das erfahren haben, dass du uns begegnet bist, dass du uns zum Vater in Christus geworden bist. Wir danken dir, dass wir etwas wissen dürfen von diesem innersten Geheimnis des Evangeliums. Jesus in die Welt gekommen, um für Sünder zu sterben und Sünder selig zu machen. Und wir danken dir, dass wir nicht irgendwie gerade noch so gerettet werden, sondern dass du uns die Herrlichkeit bereitet hast. Ja, dass wir Anteil haben dürfen an dir, an deiner Lebensqualität, an deiner Zukunft, an deiner Herrlichkeit. Was für eine Gnade. Und nun wollen wir dich ehren, dich loben und preisen. Und wir wollen dich auch dadurch ehren, dass wir jetzt aufmerksam hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass wir eine Bibel haben. Wir danken dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du selbst uns aus deinem Wort unterrichten möchtest. Wir danken dir für Bruder Eckstein. Wir bitten dich auch für ihn. Danken dir für den ganzen Nachmittag. Legen ihn in deine Hand. Drück diesem Nachmittag deinen Stempel auf, so wie es dir gefällt. Und wir bitten dich auch um das persönliche Reden in Lebenssituationen hinein. Wir wissen, dass du das tust, dass du dein ewig gültiges Wort auch heute Nachmittag herunterbrichst und konkret in Lebenssituationen sprichst. Du kannst es, du Herzenskenner, und du wirst es tun. Amen.
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Gewissheit im Konjunktiv. Wärst du hier gewesen? Der schwäbische Konjunktiv mit 3 Ä für die, die nach der Schrift lesen. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir haben gesagt, Johannes 11 ist das Evangelium im Evangelium. Und Johannes 11 möchte wie das ganze Johannesevangelium zugleich an die Zeit des irdischen Jesus erinnern und die Gemeinde in ihrer gegenwärtigen Situation ansprechen. Die erste Gemeinde, an die das Johannesevangelium gerichtet war, war keine enthusiastische, überschwängliche, erfolgreiche Gemeinde. Sie war eine verzagte Gemeinde. Sie erinnerte sich an ein damals, als Jesus noch da war. Und sie mag bei dem einen und anderen Problem gesagt haben, wenn Jesus noch hier wäre, dann wäre alles anders. Jetzt aber ist er nicht mehr hier, er ist zu seinem himmlischen Vater gegangen und alles ist anders. Wir schmunzeln über die johannäische Gemeinde und sagen, wie töricht ist diese Gemeinde. Aber wie ist das denn bei uns? War nicht die Vergangenheit unsere geistliche Hochzeit? Wenn wir angesprochen würden nach einer geistlichen Erfahrung, nach einer geistlichen Gewissheit, würden wir nicht automatisch Jahrzehnte zurückgreifen? Die Offenbarung spricht so eindringlich in Offenbarung 2 von der ersten Liebe, die die Gemeinde in Ephesus verloren hat. Wenn ich Martha und später Maria bei all ihrer Verschiedenheit des Aktivismus und der vorsichtigen Zurückhaltung frage, dann würden sie sagen, es ist uns schon einmal gelungen, Himmel und Welt zusammenzubringen, oben und unten. Aber das war in der Vergangenheit. Dass sich das Fenster des Himmels geöffnet hat, das war in den Anfängen meiner geistlichen Erfahrung. Und dann spricht Jesus Martha ja an und gibt ihr eine Verheißung als Antwort auf dieses »Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben«. Er sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und wohin geht sie jetzt? Ist sie jetzt im Hier und Jetzt? Sie war im Dort und Dann der Vergangenheit. Und wohin springt sie jetzt? In das Dort und Dann der Zukunft. Maria und Martha hatten ein geistliches Vorgestern und sie hatten ein geistliches Übermorgen. Aber der Nachteil von vorgestern und von übermorgen ist, dass uns weder die Erinnerung trägt, noch die Hoffnung inspiriert. Vorgestern ist so lange her, übermorgen ist auch noch so lange hin. Das heißt, die Realität Gottes wurde von beiden erinnert und geglaubt, aber in unverbindlicher Theorie und Ferne. Wir nennen es in der Theologie die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Das ist nicht das Fenster zum Himmel, sondern da reguliert sich nur die Lüftung. Ihr könnt ruhig noch zu mir her schauen. Wir nennen es die Eschatologie und dieser unglückliche Begriff spiegelt es schon wieder, was die Hoffnung in unserem Christsein ist. Lehre von den letzten Dingen. Lehre von den letzten Dingen, das heißt von den Dingen, die mich nicht unmittelbar betreffen, die mich nicht unmittelbar angehen. Ich weiß, gerade in Baden-Württemberg gibt es noch Getreue des Herrn, die noch mit Eschatologie umgehen, die noch wissen, wann die Eschatologie, wann der Antichrist, wann die Entrückung, wann das tausendjährige Reich und wann dieses und jenes zu verorten ist. Aber auch da gilt, ist das eigentlich eine Lehre von den letzten Dingen, die uns unmittelbar betrifft, die uns hier und jetzt verändert, morgens beim Aufstehen aus den Federn rauswirft und sagt, es lohnt sich heute zu leben, wir sind direkt da dran, das motiviert uns. Ihr kennt ja die Wirkung von Vorfreude, wenn ihr etwas Angenehmes vor euch habt. Ist unsere Hoffnung auf Gott eine Vorfreude, die uns motiviert, wie der Besuch eines geliebten Menschen, die uns fröhlich stimmt, wie das kommende Frühjahr, die uns morgens aus den Federn wirft, wie die Erwartung des Urlaubs? Oder geht es uns nicht wie Maria und Martha? Geht es uns nicht vielmehr so wie der Gemeinde des Johannes, dass wir zwischen vorgestern und übermorgen leben und unsere heutige Wirklichkeit mit der Realität Gottes damit nicht unmittelbar zu tun hat? Ich meine, im Kopf schon. Martha wird ja gefragt, glaubst du das? Und sie antwortet völlig korrekt, ja, Herr, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und ich wäre versucht zu sagen, wie beneidenswert, Martha hat das ganze Christusbekenntnis, sie lebt ihm hier und jetzt. Aber wenn ihr schon etwas spickelt nach dem Text von heute Abend, dann könnt ihr in 40 sehen, dass Jesus ihr sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und sie hat gerade wieder nicht geglaubt. Nicht da, wo es drauf ankam. Nicht angesichts des Grabes, nicht angesichts ihrer alltäglichen Probleme geglaubt. Unsere Hoffnung ist so lebendig, wie sie unseren Alltag verändert. Nicht unseren Sonntag thematisch bestimmt, sondern wie sie unseren Alltag verändert. So lebendig ist unsere Hoffnung. Was war dann die Hoffnung, die der Evangelist seiner Gemeinde wieder in Erinnerung rufen will? Nun, die Hoffnung im Johannesevangelium ist etwas ganz Besonderes. Sie ist im Neuen Testament deshalb fast einmalig und auch hier nur noch mit Paulus und seinen Briefen zu vergleichen, weil sie eine seltsame Spannung, viele Theologen empfinden es sogar als Widerspruch, enthält. Wir haben hier nämlich in Johannes 11 im Mund der Martha die Hoffnung, am jüngsten Tage werden die Toten auferstehen. Eine Hoffnung, die Saulus Paulus schon als Jude teilte mit den Pharisäern, die zurückgeht auf die alttestamentlichen Verheißungen in Jesaja 24 folgende und Daniel 12. Dass Gott nämlich nicht nur in dieser Geschichte, in diesem Israel als Land, nicht nur für das Volk Israel, sondern dass er einmal ganz grundsätzlich noch einmal neu anfängt mit einer neuen Schöpfung. Und die bedeutet, dass er die Toten auferwecken wird. Seine Toten werden aus den Gräbern herauskommen. Dies wird in Israel erwartet für einen zukünftigen Tag. Und das Buch Daniel ist selbst ein Repräsentant für die apokalyptische Haltung, die davon ausgeht, das Entscheidende liegt vor uns. Gott wird alles wenden in der Zukunft. Und in diesem Äon, in dieser Zeit leiden wir, erfahren wir nicht, sind wir angefochten. Aber wir trösten uns damit, es kommt eine Zeit, die noch lange voraus ist. Aber Gott hat die Übersicht und es mag noch 7 Einheiten sein, dann ist es eine sehr lange Zeit. Es mag nur 3,5 Einheiten sein, dann ist es nahe bevorstehend. Auf jeden Fall, dann kommt Gott und macht alles neu. Dies nennen wir eine futurische Eschatologie, weil sie das entscheidende Ereignis in der Zukunft sieht. So hat auch Jesus nach allen Evangelien einen zukünftigen Tag angesagt, an dem er als der Menschensohn kommt, um im Namen seines Vaters das Gericht zu halten, das Weltgericht zu halten, die Toten aus den Gräbern zu rufen und die endgültige Vollendung der Königsherrschaft Gottes nicht nur anzukündigen, nicht nur teilweise in den Fenstern des Himmels als Wunder darzustellen, sondern für alle sichtbar, ganzheitlich zu verwirklichen. Dann kommt die Zeit des Heils ohne jede Anfechtung. Und die ersten Christen haben, das können wir bei Paulus sehr schön lesen, diesen Tag nahe vor sich gesehen. Der junge Paulus erwartete noch zu seinen Lebzeiten dabei zu sein, denn er redet immer, wenn er von der Erscheinung Christi redet, im Wir. 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15. Wir werden dann als die, die da noch leben werden, wenn Christus wiederkommt, verwandelt werden, denn wir, ich Paulus und ihr alle, wir müssen ja nicht auferweckt werden, wir sind ja noch lebendig, wir werden dann verwandelt werden. Nahe bevorstehend war dieser Tag. Das Johannesevangelium ist vermutlich später geschrieben. Und Die späteren Paulusbriefe zeigen auch bei Paulus selbst den Umschlag für sich selbst, dass er nämlich seit seiner Gefangenschaft in Ephesus, in der er sich schon selbst preisgegeben sah, sich schon mit seinem Todesurteil abgefunden hatte, 2. Korinther 1, dass er von da an davon ausgeht, ich werde wohl eher als Märtyrer sterben, das heißt, ich werde sterben und dann dadurch in die Christusgemeinschaft kommen. Ich werde persönlich wohl die Parousie nicht mehr erleben. So können wir ihn in Philipper 1 verstehen. Ich hätte Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein als Gefangener geschrieben, oder 2. Korinther 5, wir hätten wohl Lust, unser irdisches Zelt, unsere irdischen Kleider abzulegen und die himmlischen anzuziehen. Da spricht einer, der mit dem Sterben für sich selber rechnet und nicht mehr mit der Naherwartung, dass er selbst innerhalb seiner Biografie die Wiederkunft Christi noch erleben wird. Bei Paulus ist das Überraschende, dass für ihn sich überhaupt nichts geändert hat. Wir Theologen machen das, also wir kann ich jetzt nicht sagen, weil ich selber es nicht so mache, aber es gibt Theologen, die machen das so, dass die sagen, als die Naherwartung der ersten Christen enttäuscht wurde, da haben sie sich eben umstellen müssen. Eine solche Enttäuschung der Naherwartung können wir bei Paulus nicht greifen. Es gibt keinen Brief, in dem Paulus mehr von der Freude spricht, als ausgerechnet im Philipperbrief, wo er kurz vor seinem Sterben sich selber sieht und mit der Möglichkeit des eigenen Sterbens rechnet. Das heißt, Paulus kann es mit Römer 14, 7 bis 9 auch für sich selbst bekennen. Ob wir als Christen nun leben oder ob wir sterben, das ist eigentlich zweitrangig, denn wir gehören in jedem Fall unserem Herrn. Und wenn wir unserem Herrn gehören, dann kann auch unser eigenes Sterben kein wirkliches Problem mehr sein. Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. So auch redet er als Märtyrer in Philipper 1, so redet er in 2. Korinther 5, in Vorfreude. Eine Vorfreude, die gegen alle Vorurteile Paulus nicht etwa lähmt, sondern motiviert. Die ganze Religionskritik, die sich bis zur Gegenwart darin süffisant auslässt, dass man sagt, die christliche Hoffnung lenkt von der Welt ab, ist falsch. Denn eine lebendige Hoffnung macht nicht diesseits flüchtig. Eine lebendige Hoffnung macht nicht diesseits flüchtig. Sie macht vielleicht jenseits süchtig, aber in dieser Jenseitssucht werden wir diesseits tüchtig. Es ist falsch, dass Hoffnung von der Gegenwart ablenkt. Nicht? Das ist ja so eine Plattitüde, die immer in der Religionskritik kommt. Nicht vertrösten auf das Jenseits, heißt es. Nein, wir vertrösten nicht auf das Jenseits mit der Hoffnung auf die Auferstehung, sondern wir sind getrost im Diesseits. Es ist gar keine Frage, dass selbst im Gefängnis noch der siegt, der Hoffnung hat. Selbst unsere Eltern und Großeltern, die im Krieg waren, haben nur überlebt, wenn sie Hoffnung hatten. Wer von unseren Großvätern kam aus Sibirien zurück, ohne sich an die Hoffnung zu klammern? Was Menschen in Verzweiflung trägt, was ihnen Kraft gibt, was ihnen Überlebenswillen gibt, gegen alle Wahrscheinlichkeit und gegen den Augenschein, ist die Hoffnung. Hätte uns Gottes Offenbarung nicht die Hoffnung gegeben, wir müssten sie schon aus seelsorgerlichen und psychologischen Gründen erfinden. Das ist aber nicht notwendig. Sie ist uns geschenkt und offenbart. Paulus hatte die Erkenntnis, dass ganz ungeachtet seines eigenen Lebenslaufes, ob er krank wird oder gesund bleibt, ob er sehr alt wird oder bald als Märtyrer oder durch Krankheit stirbt, ob er, und das ist jetzt der eigentliche Clou, ob er ungestorben in den Himmel kommt, wie ich heute Morgen schon etwas ironisch sagte, also bei der Entrückung dabei sein wird, ohne auferweckt werden zu müssen, oder ob er vorher im Gefängnis sitzt und hingerichtet wird. Paulus sagt, das eine oder das andere macht nicht den Hauptunterschied. Entscheidend ist, worauf ich zulebe und woher ich meine Kraft im Hier und Jetzt bekomme. Für Paulus war die Auferstehungshoffnung nicht eine theoretische Glaubensaussage für das Übermorgen, sondern für das Hier und Jetzt. Paulus lebte in einer solchen Naherwartung, dass er unmittelbar sich inspiriert wusste und seine Probleme relativiert wurden im Alltag. So wie wir es bei Vorfreude kennen, das Unangenehme nehmen wir nicht mehr so ernst. Sind wir voller Hoffnung, Zuversicht und Freude, dann können auch Kollegen und Kolleginnen mal ein bisschen pampig sein. Das geht uns nicht weiter nach, das wischen wir weg und sagen, die weiß es nicht besser, sie sitzt im Keller, ich aber nicht, ab ins Licht und ich freue mich auf den Urlaub, auf die Begegnung. Ich lebe auf was Schönes zu, ich bin nicht so kleinlich, ich will nicht nachrechnen. Ich habe nicht das Thema verfehlt und bin automatisch zu Paulus rübergegangen, weil das immer mein Lieblingsthema ist. Das ist zwar mein Lieblingsthema, aber Johannes ist es genauso. Warum habe ich das erzählt? Weil das den Kontrast deutlich macht in der frühen Kirche und im Neuen Testament. Die johannäische Gemeinde hatte diesen Wechsel der ausbleibenden Naherwartung nicht geschafft. Die johannäische Gemeinde, also die Gemeinde, an die Johannes schreibt, diese Gemeinde hatte ein Vorgestern der Erinnerung und es blieb ihr noch eine dogmatische Hoffnung auf die letzten Dinge irgendwann mal. Und sie stand zwischen vorgestern und übermorgen und weinte und war traurig. Ja, der einzige Glauben lässt sich noch im Konjunktiv formulieren. Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und sie schiebt noch nach, ich weiß, dass Gott auch heute noch deine Gebete erhört. Und man könnte meinen, aha, hier erkennt sie jetzt den Sohn Gottes. Aber ich fürchte, so ganz umfasst sie es nicht, denn sie denkt hier mehr an die Fürbitte eines Propheten. Sie rechnet nicht mit dem Wunder, um das es hier geht. Ähnlich wie hier Maria finden wir auch in Johannes 5, 28, 29 eine Aussage zur futurischen Endzeit. Dort heißt es nämlich, Jesus sagt es am Ende seiner Rede von der Endzeit, deshalb wundert euch nicht, wenn ich euch das so erkläre, dass einmal ein Tag kommen wird, da werden die Toten auferstehen, die einen nämlich zum Leben und die anderen zum Gericht. Johannes 5, 28, 29 haben wir auf gleiche Weise diese futurische Aussage, wie sie vom Alten Testament, vom Judentum her kommt. Und ich habe alle futurischen Aussagen hier auf Seite 4 euch auch zusammengestellt, wie sie sich im Johannesevangelium finden. Die futurischen Aussagen in der Mitte, futurisch-eschatologische Aussagen. Ich habe heute Morgen 4 Blätter verteilt, hinten liegen noch welche am Tisch. So auch Johannes 5, 28, 29. Jetzt die spannende Frage. Was meint denn der Johannesevangelist? Sind diese zukünftigen Erwartungen nun mit dem Ausbleiben der Naherwartung hinfällig geworden? Möchte der Evangelist gar sagen, die Zukunft spielt keine Rolle? Nein, das ist wohl von manchen Theologen so behauptet, aber es ist noch mal ganz anders zu verstehen und unsere Erzählung in Johannes 11 weist uns auch den Weg. Wer redet nur von der Zukunft? Israel, die Jünger, Maria und Martha. Die Antwort Jesu ist nun und damit auch die Antwort des Evangelisten nicht etwa, es gibt gar keine Zukunft. Das ist eine Fehlform unserer traditionellen Auslegung in der wissenschaftlichen Auslegung des Johannesevangeliums, sondern wie antwortet Jesus auf dieses Bekenntnis für übermorgen? Er sagt Martha, ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Das heißt, wer an mich als die Auferstehung und das Leben glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird keineswegs auf keine Weise irgendwie noch einmal sterben. Glaubst du das? Die Antwort Jesu ist also nicht etwa das Bestreiten der Zukunft. Die Antwort Jesu überwindet den Kleinglauben von Martha und später Maria, in Hinsicht auf den Aufschub der Hoffnung. Dass das, was er bringt, erst dort und dann und erst übermorgen Wirklichkeit wird. Und dass es nur vorgestern Wirklichkeit war, das wird bestritten. Und wie wird es bestritten? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben hier eines der sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, die auf Seite 3 zusammengestellt sind. Und diese Ich-Bin-Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben, sind für sich genommen schon faszinierend und im Wortlaut verlockend. Warum? Nun, weil Jesus auf Seite 3 im oberen Drittel, weil Jesus hier jeweils mit sich selbst etwas verbindet, was positiv, lebensfördernd, lebenserschließend ist. 6,35, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot. Das heißt, ich ernähre euch zum Leben, ich schenke euch Leben. Ich bin in 8,12 das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist zugleich auch eine Beschreibung für ich bin die Sonne. Hätten wir jetzt eine Augustfreizeit, dann würden einige sagen, also nicht so eine schöne Metapher. Jetzt aber bei der Freizeit, wo die Sonne uns jetzt richtig Leben schenkt, da ist es eine wunderschöne. Ich erinnere mich dran, dass ich einmal zu diesem Licht gepredigt hatte, mitten im Winter, als wir den ersten Sonnentag hatten. Und dann hatten wir gerade eine Pause gehabt zwischen zwei Vorträgen und die ganze Gemeinde stand draußen und hat sich so in die Sonne gestellt und hat versucht, ein bisschen Sonnenlicht im Winter aufzufangen. Einige von euch haben es mindestens eine Viertelstunde auch heute noch so gemacht, bis man merkte, dass die Sonne einem die Dosis sehr schnell gibt, die man zum Überleben braucht und ab da man dann schon etwas gespeichert hat. Ich bin also das Sonnenlicht. Für jemand, der kein elektrisches Licht hat und der einen dunklen Winter erlebt, ist diese Metapher alleine schon lichtbringend und lebensfördernd. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte in Aufnahme dieses alttestamentlichen Bildes der Fürsorge Gottes. So fürsorglich bin ich. Ich bin die Auferstehung, das Leben, Weg, Wahrheit und Leben. Und ich bin der wahre Weinstock und nicht etwa Israel. Er ist es in Person. All diese Bilder sagen jetzt nicht aus, dass Jesus etwas bringt. Dass Jesus ein Mensch ist wie du und ich, aber etwas charaktervoller, etwas lebensspendender. Sondern all diese Bilder sagen aus, was das Ich-Bin-Wort hier sagt. Ich bin in Person das Leben. Und hier kommen wir nun auf eine Tiefe der Christologie, des Bekenntnisses zu Christus im Johannesevangelium, die uns vielleicht theoretisch wie Martha im Kopf klar ist, wie sie es anschließend bekennt. Aber ich möchte davon ausgehen, dass wir alle im Alltag keine Ahnung haben, was das alles in sich schließt. Jesus ist nicht ein Lebender wie du und ich, er ist das Leben selbst. Jesus ist nicht nur ein Liebender wie du und ich, er ist die Liebe in Person. Jesus ist, wenn ich es abstrakt sagen darf, nicht ein Seiender wie wir alle, er ist das Sein selbst. Er ist nicht Schöpfung, sondern Schöpfer. Dies ist ein Gedankengang, der uns ganz fremd ist, weil wir in der Regel Jesus von Nazareth als Kinder kennenlernten in der Kinderstunde. Und dann war er ein toller Mensch, er war ein ganz toller Mensch, er war ein ganz, ganz toller Mensch. Und dann kam er dazu, Gottes Sohn zu sein. Das heißt, wir fangen immer unten an und stellen ein Stüfchen auf das andere. Und dann wird Jesus immer größer und am Schluss beten wir ihn an, weil er der Größte von uns allen ist. Hier aber wird von Christus anders geredet. Er ist Gottes eigenes Wort, das Gott bei der Schöpfung gesprochen hat. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott in Person, so wie sich Gott uns offenbart. Das ist der Grund, warum das Johannesevangelium ganz verschieden auf Menschen wirkt. Die einen lesen das Johannesevangelium, sagen, da komme ich nicht mit. Das ist ja wie von einer anderen Welt. Stimmt auf eine Weise. Ich habe aber auch schon dem Christentum Fernstehende, dem Glauben Fernstehende erlebt. Die haben das Johannesevangelium gelesen und waren fasziniert. Da ist eine Frau am Brunnen in der Hitze des Mittags. Die Zunge klebt für alle Betroffenen am Gaumen. Und Jesus spricht mit ihr von ihrem Lebens, Durst. Das Leben, das Jesus gibt, ist nicht ein frommes Leben, das uns zugegeben wird. Das ist nicht ein frommes Leben, das unserem natürlichen Leben abgezogen wird. Er möchte unsere tiefsten Sehnsüchte befriedigen. Der Punkt ist, die Frau hat mit ihren vielen Männern, die sie gehabt haben soll, wie wir dann erfahren im Verlauf des Gespräches, sie hat nicht einen moralischen Fehler gemacht, sondern sie hat bei all diesen Männern wahre Liebe gesucht. Und mit ihrer wahren Liebe, die sie erotisch suchte, hat sie letztlich die Liebe selbst gesucht. Und mit der Liebe selbst hat sie Gott in Person gesucht. Soll ich euch was sagen? Angefangen von Adam und Eva sind die allermeisten Wünsche und Sehnsüchte, die wir in uns tragen, einfach nur irregeleitete Sehnsüchte nach Gott selbst. Damit will ich nicht sagen, vergiss die Ehe, vergiss die erotische Liebe, vergiss die Freude an Kindern, das sind alles nur fehlgeleitete Sehnsüchte nach Gott. Es ist umgekehrt. Gott hat uns all diese Möglichkeiten gegeben. Er hat uns Brot gegeben, er hat uns Wasser gegeben, er hat uns Liebe gegeben, er hat uns Licht gegeben. Aber das alles will nichts anderes sein als ein Fenster zum Himmel, das Wunder, das Zeichen für seine Liebe. Als du das erste Mal in deinem Leben leidenschaftlich verliebt warst, da war Gott im Spiel, denn er hat in seiner Liebe die Erotik erschaffen und erfunden. Als du glückselig an der Brust deiner Mutter gelegen hast, da hast du Gott und seine Nähe und Wärme geahnt und die Zufriedenheit, die du dann gehabt haben magst, wenn deine Mutter-Kind-Beziehung gestimmt hat und du Urvertrauen geschenkt bekommen hast, hat schon David als Psalmist verglichen mit der Geborgenheit, die er bei Gott findet, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Ist es nicht so, dass wir in unserem Glauben immer meinen, fromm sei, was möglichst weit von der Lust der Welt weg ist? Das ist aber eine Abkürzung, die nicht zum Ziel führt. Alle Sehnsüchte, die wir haben, sind Sehnsüchte, die wir als Geschöpfe haben, nach unserem himmlischen Vater, nach dem Ursprung der Schöpfung. Wir sehnen uns nicht nach unserer Mutter zurück, das mögen wir vielleicht auch tun. Wir sehnen uns viel weiter zurück. Wir sehnen uns nach dem Gott zurück, von dem wir kommen. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Und es gibt nichts, was nicht durch ihn, durch Jesus Christus, geschaffen ist. Wir gehören ihm. Und wir können nur Frieden finden, wenn wir bei ihm sind. Was heißt das für die Sehnsucht der Frau am Brunnen? Was heißt das für das Leid von Maria und Martha, die ihren liebsten Menschen verloren haben? Nun, es heißt beides. Es heißt, dass wir zu unserem Gott kommen können und können ihm alles bringen und klagen. Wir können bei ihm weinen, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Herr, warum bin ich da, wo ich bin? Warum bin ich gescheitert? Warum lief mein Leben anders, als ich es wollte? Warum habe ich diesen geliebten Menschen verloren und nicht behalten können? Ja, und es heißt hier sogar, dass Jesus mit ihnen erregt ist, mit ihnen weint. Ob es Weinen ist über den Unglauben, Weinen über das Leid, wir müssen es gar nicht alternativ entscheiden. Es ist bei Jesus beides. Herr, siehe den du lieb hast, der liegt krank. Herr, siehe, die Frau, die du lieb hast, hat hier ihre Schmerzen und hier ihre Kränkung, der Mann hier seine Probleme und hier die ungelösten Fragen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was wir als Christen lernen müssen, ist nicht die Abwendung von der Welt, sondern was wir lernen müssen, ist das Durchschauen der Welt. Schon Adam und Eva hätten mit der Schlange gar nicht das Debattieren anfangen müssen und sich durchschlängeln in der Debatte, sondern schon sie hätten mit diesem Wunsch, wir wollen sein wie Gott, nur zu Gott laufen müssen. Hätten Adam und Eva sich umgedreht und hätten gesagt, lieber himmlischer Vater, wir haben da von so einem skurrilen Tier mit kurzen Beinen gehört, es gäbe die Möglichkeit, so zu sein wie du. Dann hätte Gott gesagt, es war zwar der falsche Evangelist, auf den er da gehört hat, aber gut, dass er zu mir kommt, das lässt sich zurechtbiegen. Nicht? Die Schlange lässt sich noch zurechtbiegen. Wie nämlich? Nun, Gott hätte Adam und Eva gesagt, es stimmt, ihr könnt sein wie Gott. In mir, bei mir und durch mich. Im Wir mit mir könnt ihr sein wie Gott. Im Wir mit mir könnt ihr erkennen, was gut und böse ist. Im Wir mit mir dürft ihr die Welt regieren, in meinem Namen die Tiere benennen und ihr habt Verantwortung für mich auf dieser Welt zu regieren. Wisst ihr, was das einzige Problem bei der Sünde ist? Die Schlange verspricht uns, was sie gar nicht halten kann. Und sie hält, was kein Mensch gewollt hat. Die Schlange verspricht, was sie gar nicht halten kann. Wir suchen getrennt von Gott vollkommenes Leben, vollkommenes Glück, vollkommene Befriedigung. Aber die Schlange kann das gar nicht geben. Die hat nur ihren Namen unter fremde Bilder geklebt. Das ist immer die primitivste Art, die Werbung umzustellen, nicht? Man nimmt eine gute Werbung und klebt einfach unten eine Banderole drüber, über den Text mit einem falschen Text und einer falschen Adressenangabe. Und die Schlange gibt, was keiner wollte. Enttäuschung, Frustration, Sterben und Tod. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch hier wieder die Differenziertheit des Johannesevangeliums. Es wird hier nicht gesagt, wer an mich glaubt, der hat überhaupt keine Krankheiten mehr, keine Misserfolge mehr, der weiß gar nicht mehr, was Sterben ist. Nein, die Verheißung Jesu gilt auch angesichts der eigenen Sterblichkeit. Und sie gilt ungemindert in Hinsicht auf die eigene Sterblichkeit. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dieses nimmermehr ist, deshalb habe ich vorhin das so ausführlich und mehrfach übersetzt, im Griechischen die festeste Form der Verneinung, die man überhaupt geben kann. Der wird keineswegs und in keiner Weise irgendwie sterben. Im Deutschen scheint uns das jetzt paradox, widersprüchlich zu sein. Ja, was denn jetzt? Wird der leben, auch wenn er stirbt? Oder wird der, der so lebt und glaubt an mich, nicht mehr sterben? Es hilft im Deutschen, wenn ich die Übersetzung etwas modifiziere. Der mag wohl sterben, derjenige, der an mich glaubt. Er wird aber niemals mehr tot sein. Er mag wohl sterben, aber er wird niemals mehr tot sein. Das Ungeheuerliche an der Verheißung des Johannesevangeliums ist, dass einer, der so zum Leben kommt, der so aus Gott gezeugt wird zum Glauben, bereits hier und jetzt gegenwärtig Leben hat. Ja, nicht Leben irgendwie, sondern ewiges Leben hat. Und ewiges Leben bedeutet nicht endloses Leben, sondern das erfüllte Leben, das ewig währt und zugleich den Himmel ausmacht. Ewiges Leben im Sinne von befriedigendes, erfüllendes, geheiltes Leben, gelingendes Leben. Das ist die kühne Aussage. Das ist die sogenannte präsentische Eschatologie. Das heißt, die gegenwärtige Erfüllung der zukünftigen Hoffnung, die das Johannesevangelium von vorne bis hinten uns verkündigt. Das ewige Leben beginnt nach der Zusage des Johannesevangeliums im Augenblick des zum Glauben kommens. Johannes 5, Vers 24f in der Liste deshalb der gegenwärtigen Stellen für das ewige Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat Gegenwart, das ewige Leben. Das bedeutet aber dann, dass derjenige nicht ein zukünftiges Vernichtungsgericht mehr vor sich haben kann. Denn das ewige Leben wird nach alttestamentlich-jüdischer wie nach christlicher Erwartung ja in Anschluss an das Gericht erwartet. Wenn das ewige Leben schon hier und jetzt in der Gegenwart anfängt, dann bedeutet es, es ist schon zu meinen Gunsten über mich entschieden. Und wir müssen uns bewusst machen, wie das Alte Testament, wie auch manche Aussage im Neuen Testament, ganz anders reden. Nämlich erst einmal werden wir am jüngsten Tag vor Gott stehen und dann wird im Gericht sich entscheiden, ist denn dieses Leben tatsächlich auch so beschaffen gewesen, dass der Mensch ewiges Leben nun als Belohnung geschenkt bekommt? Das heißt, wenn ich einen Juden frage, wann findet die Rechtfertigung statt, wann beginnt die Teilhabe am ewigen Leben, dann würde er, wenn er denn in der Tradition gut verwurzelt ist und das ernsthaft auch beantworten will, dann würde er sagen, das entscheidet sich erst am Tag des Herrn. Dann kommt er, dann werden wir beurteilt, dann wird er über uns richten und je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, dann werden wir zu den Gerechten gehören oder zu den Ungerechten. Wir werden in Ewigkeit leben oder wir werden ewig im Tod bleiben. Jesus sagt im Johannesevangelium, die Entscheidung über deine Teilnahme am ewigen Leben ist bereits gefallen. Sie ist bereits gefallen. Durch das Verdienst meiner gelebten Nächstenliebe? Nee. Durch die Leistung meiner eigenen Glaubensentscheidung? Nee. Denn der Glaube ist bei Johannes ja keine menschliche Leistung. Der Glaube ist das Geschenk Gottes, dass Gott mir durch seinen Geist mein Herz öffnet, meine Augen öffnet, meine Ohren öffnet und ich dieses Wort höre und glauben kann. Mir wird gesagt, Gott liebt dich vollkommen und alles das, was zwischen dir und Gott steht und damit, was zwischen dir und einem erfüllenden Leben steht, das hat er beseitigt, indem er es auf sich selbst genommen hat. Es ist zu deinen Gunsten entschieden. Insofern kann man in der Tat sagen, es gibt bei Johannes keine Entscheidung des Menschen, wenn ich denn unter Entscheidung verstehe, eine menschliche Leistung, die der Mensch als eigenen Beitrag unabhängig von Gott bringen muss, sondern umgekehrt, weil Gott mich liebt. Und weil er mich erwählt hat und hat sich vorgenommen, den Menschen möchte ich in Ewigkeit bei mir haben. Deshalb öffnet er meine Ohren, sodass ich das Evangelium höre. Er öffnet mein Herz, dass es in mich hineinkommt. Und er lässt mich Ja sagen. Als ich zum Glauben kam, hörte ich mich Ja sagen zu Gott. Ich erlebte mich. Und da ich nicht fromm sozialisiert bin, war es tatsächlich für mich, wie für Paulus bei Damaskus, ein Tag, den ich heute noch benennen kann. Ich war hineingegangen als einer, der wohl irgendwie mit Gott lebte, aber mitten in der Predigt merkte ich plötzlich, dass es mir gilt. Und ich begegnete meinem Gott, der mir gegenübertrat und mich überwältigte. Es war bei mir nicht so, dass ich sagte, Herr, jetzt habe ich dich 7 Jahre gesucht, jetzt soll es mal reichen, jetzt lass dich mal finden. Sonst war umgekehrt. Ich habe ihn gesucht, weil er mich schon gefunden hatte. Und als ich mich auf die Suche machte, wussten seine Engel schon lange, den haben wir bald, wir sind auf dem besten Weg. Wenn wir zu Gott finden, dann sind wir Gefundene. Wenn wir Ja sagen zu Gott, dann antworten wir. Es ist nämlich sein eigener Geist, der in uns Kyrios Jesus, Herr ist Jesus Christus, aber lieber Vater, sagt. Es wird zu meinen Gunsten entschieden und Gott überwältigt mich mit seiner Liebe. So kommt es zum Glauben nach Johannes. Er ruft seine Schafe und indem er meinen Namen ruft, merke ich erst, dass ich zu seiner Herde gehöre. Er weckt in mir den Glauben, sodass ich dann mich ganz auf ihn und sein Wort verlassen kann, dass ich auf sein Wort hin glauben kann. Bin ich damit passiv? Nein. Wir werden heute Abend noch darüber reden, dass wir sehr vital werden, wenn wir so leben. Aber schon im Augenblick der Entscheidung, und das sagte ich heute Morgen ja schon zur Zeugung, zur Geburt, sind wir hoch involviert, denn Gott lässt in uns Leben entstehen, und wir können ihm antworten. Deshalb gibt es Heilsgewissheit im Johannesevangelium. Ja, würden einige Brüder wieder einwenden. Ich sage deshalb Brüder, nicht weil ich die Schwestern nicht im Blick habe, sondern nur weil ich jetzt was Kritisches sage. Die Schwestern sind schon seit der Auferstehung uns Männern immer einen Schritt voraus. Und während wir noch zweifeln, haben sie schon die Auferstehungsgewissheit. Ja, würden einige Brüder sagen, wir haben zwar Glaubensgewissheit, aber wir haben keine Glaubenssicherheit. im Neuen Testament. Mit Glaubensgewissheit meinen wir dann, wir dürfen hoffen, dass das Gericht, dass der jüngste Tag schon ein gutes Stück hinter uns liegt. Aber ein bisschen mit Furcht und Zittern müssen wir es ja noch vor uns sehen. Die Unterscheidung von Glaubensgewissheit und Glaubenssicherheit gibt es im Neuen Testament. Aber der Unterschied von einer positiven Glaubensgewissheit und einer irreführenden und gefährlichen Glaubenssicherheit und liegt nicht im Grad der Gewissheit, sondern in deren Begründung. Die Frage ist, worauf begründe ich meine Heilsgewissheit? Sage ich, ich bin so perfekt, dass ich am jüngsten Tag da die absolute Show abliefere und dort oben alle Engel sagen werden, so einen hatten wir überhaupt noch nicht, das ist ein Prachtexemplar, der kommt schon mal gleich in die erste Reihe. Ist das die Grundlage meiner Glaubensgewissheit? Und wir wirken oft auch arrogant auf andere, das habe ich immer wieder gehört, nicht, dass sie sagen, auch Pietisten, das sind doch diese Arroganten, nicht? Deshalb, weil wir dann sagen, ja, wir wissen, dass wir dazugehören, ihr gehört nicht dazu. Und wir sagen dann nicht dazu, woher wissen wir es denn, dass wir dazugehören? Und worin ist das denn begründet? Nicht darin, dass wir besser sind, sondern die Heilsgewissheit im Neuen Testament, die sich ihrer Sache nicht gewiss ist, sondern sicher ist, ist Christusgewissheit. Weil Jesus Christus mich in seinem Evangelium angesprochen hat und hat gesagt, ich habe dich lieb. Deshalb darf ich nicht nur hoffen, ich darf es wissen. Am jüngsten Tag bin ich dabei. Er hat es mir versprochen. Ich habe keinen offenen Gerichtsausgang mehr vor mir, sondern ich habe das Ergebnis schon vorliegen zu meinen Gunsten. Bei Studenten gebrauche ich gern das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind kurz vorm ersten Examen und Sie kriegen nachts in einer Vision schon das Zeugnis Ihres Examens mit lauter Einsen und Zweien von Gott offenbart. Gehen Sie da nicht viel lockerer ins Examen rein? Da muss ich aber aufpassen, dass die Vorlesung zurückkehren, weil die vor lauter Träumereien dann ganz abkommen. Das ist ja manchmal die Gefahr bei solchen Beispielen und Vergleichen. Das ist deine Situation. Hier steht es, dass du am jüngsten Tag, so du Ja dazu sagst, auf seine Wirkung und sein Wort hin dabei sein wirst. Ja, nicht erst am jüngsten Tag, sondern dass du das ewige Leben schon hier und jetzt hast. Das heißt, das Beste liegt vor dir. Als du herkamst, hast du wahrscheinlich gedacht, es geht abwärts mit mir, mein Leben läuft ab. Dein letzter Geburtstag, dein letztes Klassentreffen, dein letztes Jahrgangstreffen, alle werden sie furchtbar älter, jetzt mal von dir abgesehen, nicht? Alles geht abwärts, alles ist nicht mehr so, wie es früher war. Nein, seid ihr älter geworden, ist der Standardsatz, wenn man seinem Jahrgang wieder trifft. Nein, nach dem Johannesevangelium läuft die Geschichte umgekehrt. Das Leben läuft an. Das ewige Leben hat bereits begonnen. Und das sagt wiederum nicht ein abgehobener Enthusiast, sondern das sagt einer, der weiß, dass wir Krankheit, Sterben, Anfechtung hier in diesem Leben erfahren. Jetzt aber bin ich doch neugierig. Wenn der Evangelist eine Gemeinde hat, die vor Trostlosigkeit, Mutlosigkeit, Enttäuschung, Verlust und Angst so verzagt ist, wenn er also um das Leid des Alltags weiß, wenn er liebevoll die Wirklichkeit auch noch beschreibt als Traurigkeit und Tränen und der Sieg der Feinde der Gemeinde, wie kann er so enthusiastisch reden? Oder umgekehrt, was meint der Evangelist eigentlich ganz präzise mit der Verheißung, dass Christen hier und jetzt schon das ewige Leben haben, das sie niemals mehr verlieren? Worin besteht das ewige Leben? Nun, Jesus hat es selbst in dem Ich Bin-Wort gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Ungeheuerliche ist, dass für Johannes und auch hier wieder die Deckungsgleichheit mit Paulus, das ewige Leben, das ihm hier und jetzt erfüllend, inspirierend, begeisternd erlebt wird, überwältigend erlebt wird, ganz offensichtlich nicht in bestimmten Gefühlen besteht, nicht in einer idealen Gemeinschaft, obwohl ihr hier schon ganz nah dran seid, nicht in einer idealen Gemeinschaft, auch nicht im äußeren Reichtum, im beruflichen Erfolg oder in einer Diät, die uns hunderte von Jahren alt werden lässt und wir sehen immer jünger aus, auch nicht in einem patenten Joggen oder in irgendeiner Diät, die uns immer schlanker und dynamischer macht, all das nicht, obwohl ich euch von Herzen alles gönne, was ich bis jetzt aufgezählt habe, sondern offensichtlich besteht das ewige Leben in der Christusbeziehung. In der Christusbeziehung. Wenn ich ganz nüchtern, und mach das bitte mal für euch, das Johannesevangelium durchlese und sage, was meint der Evangelist nun wirklich mit dieser begeisternden Erfahrung des ewigen Lebens im Hier und Jetzt? Es ist nicht Reichtum, nicht Gesundheit, nicht Erfolg, nicht Gemeinde, nicht Gefühle, nicht Bestätigung, sondern Einsamkeit, Verfolgung, Traurigkeit, Tränen, Leiterfahrung, Verlusterfahrung. Und wir können gerade so weitermachen. Das ist Wirklichkeit. Und mitten in dieser Wirklichkeit leben Christen überwältigt von Christus. Das ist bei uns nicht so. Und jetzt könnt ihr meinen, ja, jetzt nutzt er die letzten 5 Minuten, um es richtig gerne reinzudrücken, nicht? Und zu sagen, jetzt reißt euch mal zusammen und seid mal spontan und seid mal freiwillig in dem, was ihr tut und ändert euer Leben und reißt euch moralisch zusammen, investiert mehr Zeit in eure Heiligung, noch einen Hauskreis, was, ihr habt nur 7 Abende in der Woche in der Gemeinde engagiert, ich mache 9 Abende die Woche, ja, ja, predige bis zu 2-mal, nicht 2 Gottesdienste hatte ich neulich am Sonntag, da kann man immer noch einen beilegen, nicht, ist immer noch nicht genug, nee, ist die falsche Richtung, Sackgasse. Es ist die Person Jesus Christus, die uns überwältigt. Ich hatte gesagt, die Zeichen sind ein Fenster des Himmels. Für mich war die Wende meines Glaubens, als ich kapierte, das ewige Leben ist der gekreuzigte und auferstandene Christus in Person. Sonst nichts. Und das ist gut so, denn damit habe ich alles. Unser Problem ist nur, dass wir als Menschen wie Maria und Martha keine Analogien haben, um diesseits des Geistes, innerhalb unseres Fleisches, diesseits des Himmels, innerhalb unserer Welt, das auch nur träumen zu können. Ja, ich weiß. Ein kleines, frisch geborenes Kind, das kann noch sagen, meine Mutti ist mein Leben. Und wenn die beiden miteinander können, dann kann man ganz gerührt das angucken und sagen, was ist das für eine Wir-Erfahrung für dieses Kind, diese Zuwendung der Mutter zu diesem Kind, wenn es denn stimmt. Ich weiß um all die schlimmen Beispiele, die ganz anders laufen. Ja, wir entdecken Frischverliebte, die gucken sich an und man hat den Eindruck, die brauchen weder Fernsehgebühren zu bezahlen, weil die gar keine Zeit haben für Fernsehen, die brauchen auch sonst keine Gemeinde um sich rum, die gucken sich einfach an, dann haben sie Himmel, Paradies, Erfüllung, Wiedergeburt, Auferstehung, alles in einer Person. Und nehmt all diese Beispiele, aber macht euch bewusst, wie die Frau am Brunnen, das alles sind nur Ahnungen, das sind Fenster zum Himmel. Wie die Zeichen des Johannesevangeliums nicht das ewige Leben sind, sondern Fenster des Himmels, um den Himmel zu denken. Und Glaubenswachstum und Heiligung haben bei mir da angefangen. Heiligung ist nicht ein an sich selber rumschnitzen, bis man völlig verstümmelt ist. Heiligung ist nicht ein Treppchen für Treppchen sich hochdienen, bis man immer engelmäßiger ist und am Schluss der Asthma kriegt auf der höchsten Stufe, weil man sich völlig angestrengt und verkrampft hat. Sondern Heiligung bedeutet ein zunehmendes Sich-Öffnen dieser Liebe Gottes. Wie ein Kind des Winters sich nach der Sonne dreht. Ich erinnere mich jetzt noch dran, als ich zu Gast war, predigend auf einer Bibelschule. Und dann war von einer Familie so ein kleiner Knopf, ich weiß nicht mehr genau, wie klein er war. Er kam noch in so einem Ganzanzug von oben bis unten einmal eingeknöpft. Dann kann man sie leichter bändigen und machen sie sich, strampeln sich ja nicht so nackt. Und der kam völlig schlaftrunken, kam der torkelnd an unseren Frühstückstisch, suchte sich tastend eine Bezugsperson, setzte sich auf den Schoß und zwar so, dass sein Bauch auf dem Bauch der Bezugsperson war und hat beide Arme und beide Beine so rumgeschlungen, dass er möglichst viel Deckung hatte, Haut auf Haut, Wärme auf Wärme. Ich habe vorher noch nie gesehen, also bei Flundern kennt man das, aber dass ein Mensch sich derart rumlegen kann, um einen anderen und möglichst viel Hautkontakt zu haben. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Christi Liebe, Christi Leben aufsaugen. Sich von morgens bis abends beschenken lassen, sich bestrahlen lassen. Seine Nähe suchen und in ihm Trost finden. Ist das Schwärmerei von Bibelwochen und Freizeiten? Nein. Schon im Alten Testament ist solch eine Intensität der Gottesliebe. Ausgerechnet bei dem Psalmisten, bei dem alles schief geht. Lest Psalm 73, lest Psalm 63. Der in 63 ist fast irre geworden, der ist in die Klapse gekommen vor Verzweiflung, weil er sagte, es geht nicht auf, ich glaube an Gottes Realität, die Wirklichkeit widerlegt ist. Ich glaube an die Realität und seiner Gerechtigkeit, aber hier geht es den Sündern gut und ich Gerechter bin völlig verzweifelt. Er sagt, ich war fast wie ein Tier geworden in Verzweiflung. Und worin liegt die Antwort? Jetzt wird doch alles gut, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich 2 Frauen gekriegt und 10 Töchter und alles ist in Ordnung. Nein, so war die Lösung bei Hiob nicht und nicht in Psalm 63. Die Lösung war deine Güte. Gott, deine Zuwendung, deine Nähe und deine Liebe. Dein Leben ist besser als Leben selbst. Das ist ewiges Leben. Wenn mir Gott in Person zum Inhalt meines Lebens wird. Und bitteschön, wenn das bei dir so ankommt, als hätte das was mit Loslassen und Verzicht zu tun, hast du es noch nicht verstanden. Es geht nicht darum zu sagen, verzichte auf das Leben und gehe zu Gott. Sondern es geht um die Erkenntnis, alle Sehnsüchte des Lebens sind Abschattungen der Sehnsucht nach Gott. Es gibt keinen Wunsch, und wenn es der nach einem neuen Auto ist, nach einem neuen Haus, nach einer besseren Rente, nach einer Ehe, nach eigenen Kindern, ist es vollkommen egal. Alle diese Wünsche sind Abschattungen der Sehnsucht nach Gott. Denn nur einer kann sagen, ich bin das Leben in Person. Und dem Schöpfer hat es gefallen, alle unsere geschöpflichen Sehnsüchte in ihm selbst einmünden zu lassen. Wenn wir am jüngsten Tag uns nochmal treffen, und dort oben ist alles so gut organisiert, dass wir vielleicht die Konstellation nochmal für 2 Sekunden hinkriegen. Wir haben ja eine Ewigkeit, uns zu finden. Dann werden wir dort oben uns fragen, was genau ist eigentlich jetzt hier oben der Clou? Was macht den Unterschied? Und wir werden überrascht feststellen, uns wurde hier oben nichts verraten, was wir nicht unten schon wussten. Du wirst dort oben keine einzige Aussage hören, die wir nicht schon im Neuen Testament haben. Der einzige Punkt wird sein, du wirst endlich glauben, was du schon immer wusstest. Es wird dir wie Maria und Martha gehen und dann wirst du nicht sagen, wäre, könnte, müsste, vielleicht, vorgestern, übermorgen. Du wirst einfach nur sagen, Jesus Christus, hier und jetzt. Und wenn ich dich dann frage, was war mit deinem Wunsch, dass du endlich den richtigen Mann kriegst oder die richtige Frau, was mit dem Wunsch nach dem neuen Auto, dem neuen Häuschen, der besseren Rente oder dem weniger Gelenkschmerzen und du wirst alles sagen, alles das hat einen Namen, Jesus Christus. Wenn du das fromm hörst, hast du mich noch nicht verstanden. Ich meine das nicht fromm. Jesus Christus ist das Leben. Und alle Welt sehnt sich nach nichts anderem als Jesus Christus in Person. Denn das ist die Aussage der Ich-Bin-Worte. Ich bin, sagt im Alten Testament Yahweh, sagt Gott zu Israel. Und er sagt, einmal werde ich kommen und dann werde ich mich vor euch stellen und werde nichts anderes sagen als ich bin. Und dann sagt keiner, ja was denn bitteschön? Das braucht man nicht mehr zu fragen. Du schaust in die Augen deines Schöpfers und dann sagst du, da bist du ja. So wie ich damals als 15-Jähriger das erste Mal das Evangelium hörte und plötzlich stand Gott vor mir. Und ich habe nicht gefragt, wer bist du? Ich habe es gewusst. Es war mein Gott. Er kam in sein Eigentum. Und was ist mit den Seinen? Nehmen sie ihn auf? Vielleicht haben wir ihn lange aufgenommen, wie Maria und Martha. Vielleicht sind wir im Formulieren unserer Bekenntnisse fast so geschliffen wie Martha. Auf der Höhe des Evangelisten, Gottes Sohn, der Christus, der in die Welt gekommen ist. Absolut super. Sogar Präexistenz hat sie drauf. Vielleicht sogar Schöpfungsmittlerschaft. Absolut spitze. Aber es war nicht ihre Gegenwart. Wir werden am jüngsten Tage nichts hören, was wir nicht jetzt schon wüssten. Wir werden dort oben zu Tränen gerührt sein. Worüber? Über eine Gnade, die wir heute schon nicht verdient haben. Warum freust du dich da nicht heute schon über die Gnade? Es sind die Sünden, die du heute schon hast, über die du dann weinen wirst vor lauter Freude, dass sie dir vergeben wurden. Versteht ihr jetzt, was das heißt, das ewige Leben beginnt hier und jetzt? Am jüngsten Tag wirst du zurückgucken Und dann werde ich dich fragen, oder du wirst mich fragen, das klingt jetzt so, als wäre ich dann der Klügere, nicht? Da wirst du mich fragen und sagen, wann genau hat das ewige Leben angefangen? Ja, dann muss ich sagen, auf eine Weise hat das ewige Leben schon präexistent angefangen, als der Sohn beim Vater war. Für mich persönlich im Augenblick meiner Bekehrung. Und dann können wir sagen, siehste, das hat Jesus im Johannesevangelium gesagt. Wir haben es noch nicht gemerkt. Wir haben es nicht gefühlt. Wir standen flennend vor unserem Grab und haben gesagt, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, ich hätte meine erste Liebe nicht verloren, mit meinen Kindern wäre es besser ausgegangen, sie wäre nicht nach mir gekommen und nicht nach meinem Mann, sondern was weiß ich wonach. Nicht? Wir werden im Himmel Christus sehen und sagen, du bist von morgens bis abends in alle Ewigkeit absolut faszinierend, überwältigend. Wir brauchen kein anderes Programm als ihn. Aber den haben wir heute schon. Das Fenster ist geöffnet.
Herr Jesus Christus, wenn du unser Leben bist, so wie wir es heute Nachmittag gehört haben, dann können wir dieses Lied nochmal ganz anders singen. Und wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass die Gedanken, die uns heute Nachmittag bewegt haben, die uns aus deinem Wort begegnet sind und die in unser Leben hineingefallen sind, dass du sie aufgehen lässt und dass sie Frucht bringen. Und dass wir ein bisschen das nicht nur intellektuell verstehen, sondern mit unserem Leben verstehen können, dass das das Allerbeste ist. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du uns das gibst und schenkst, dass wir nicht da drumherum reden und drumherum rennen um das Eigentliche, sondern dass das unser Leben erfüllt, dass wir dich in unserem Leben haben, dass du das Leben bist, in seiner ganzen Fülle, jetzt schon. Hab ganz herzlichen Dank für dein Wort. Dein Wort ist einzigartig, nicht mehr zu übertreffen. Und hab Dank für deinen Geist, der es uns erklärt und verstehen lässt mit Kopf und Herz. Hab Dank für diesen Tag, den du uns schon geschenkt hast. Hab Dank für das, was du hineingelegt hast. Du meinst es gut mit uns. Wir preisen dich. Amen.